Wir sind im Kapitel 7 im Lukas-Evangelium. Wir haben das letzte Mal begonnen mit dieser bemerkenswerten Stelle von Johannes dem Täufer. Manuel hat uns kurz sehr passend das gelesen, dass es uns wieder bewusst wird, diese eigentlich tragische Frage, die Johannes der Täufer, der Wegbereiter Gottes auf dieser Erde, der Wegbereiter des Messias, die Johannes der Täufer gestellt hat: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir wissen die Antwort dazu ja ganz genau. Und doch kam diese, und auch Johannes der Täufer wusste die Antwort ganz genau eigentlich. Aber wir haben gesehen, in welchen Umständen er war und die Realität davon, wie sehr eine Glaubenskrise auch einen geistlich feststehenden Mann, der von Mutterleib an mit dem Geist Gottes erfüllt war, selbst so einen Mann derart herumwerfen und verunsichern konnte. Das ist die Realität von Glaubenskrisen. Und der Herr Jesus hat ihn nicht verworfen. Nicht verworfen. Ganz im Gegenteil. Er lobt ihn über alle Maßen. Er kannte seine Umstände. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Diese wichtige Aussage in Vers 23. Glückselig, wer nicht Anstoß nimmt oder sich ärgert an mir. Das griechische Wort heißt skandalizo. Wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und was meinte der Herr Jesus damit? An ihm, dem verworfenen und gekreuzigten Messias. Nicht Anstoß nimmt an einem Herrn und Meister, der sich nicht um seinen guten Ruf kümmerte, um seine Karriere oder eine gute berufliche Stellung in dieser Welt, überhaupt null und nichts sich darum kümmerte, der nicht nach Besitz in diesem Weltsystem strebte, der sagen konnte von sich: Der Sohn des Menschen hat nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegt. Kein Kopfkissen nannte er sein eigenes. Glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir, an einem solchen Meister. Warum sage ich Meister? Weil das die Jüngerschaft betont, die Nachfolge. Dieser ist der Meister, dem du und ich nachfolgen. Dieser. Und glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an seinen Geboten, an seinem Wort, am Wort Gottes, wie es aufgeschrieben ist, schwarz auf weiß in der Bibel. Und wer nicht Anstoß nimmt an deinem biblischen Glauben, ein Glaube, der sich in allem diesem Wort Gottes und dem Wort des Meisters unterwirft und unterordnet. Glückselig, wer nicht Anstoß nimmt. Dann haben wir den Vers 28 genauer angeschaut, gesehen diese herausragende Stellung des Johannes des Täufers vor allen anderen Propheten. Erhebt ihn der Herr, der größte aller Propheten. Aber nicht wegen Johannes dem Täufer selber, aus sich selber war er der größte, sondern was machte ihn zum größten aller Propheten? Sein Auftrag, den er hatte, der unmittelbare Vorläufer zu sein im Moment, wo Gott selber Mensch wird und diesem Gott den Weg zu bereiten. Das war das, was ihn zum größten aller Propheten machte. Und dann sagt der Herr Jesus, und doch ist der Größte im Reich Gottes derjenige, der zum Kleinsten und zum Geringsten geworden ist. Da merken wir sofort, dass er von sich selber sprach. Einzig und allein unser Herr, auf ihn trifft das zu. Kein Mensch wurde je geringer, kleiner, verachteter, unangemessener behandelt als unser Herr. Und darum ist er der Größte. Da gibt es keinen Zweifel. Jetzt lese ich weiter im Vers 29 und 30. Und das ganze Volk, es spricht immer noch der Herr Jesus und erzählt die Situation, wie sie war, als Johannes der Täufer taufte noch. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das ganze Volk damals in der Wüste bei Johannes hörte ihm zu. Und durch ihre Reaktion gaben sie Gott Recht. Und doch waren es nicht alle, die gleich reagierten. Wir wissen von den Pharisäern, dass sie den Ratschluss Gottes, wir könnten hier auch übersetzen, die Heilsabsicht Gottes verwarfen sie. Sich selbst zum Schaden. Sie taten nur äußerlich so, als wären sie interessiert an der Taufe des Johannes. Aber innerlich empörten sie sich. Wir brauchen doch nicht Buße. Wir, die wir so gut sind. Was wir alles tun für Gott. Wir, die Gerechten. Ich lese noch eine Stelle aus Matthäus 21, dazu Vers 32. Da spricht auch wieder der Herr Jesus zu den Ältesten und Schriftgelehrten. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, so dass ihr ihm geglaubt hättet. In jedem Moment bestand noch die Möglichkeit der Reue. Auch jetzt, hier in dieser Begebenheit, würde Gelegenheit bestehen für Reue, für diese hartherzigen, unbußfertigen Menschen. Wenn wir da gelesen haben im Vers 29, das ganze Volk, das ihm zuhörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, möchte ich fragen, was bedeutet das? Sie gaben Gott Recht. Was würdet ihr, liebe Brüder, meinen? Wie könnte man das anders sagen?
Sie bekannten ihre Schuld vor Gottes Gesetzen.
Ja. Und wenn wir das in einem einzigen Wort und Gott Recht geben, in einem einzigen Wort ausdrücken.
Glauben.
Genau. Das ist eine weitere, einfache Umschreibung von dem, was Glauben bedeutet. Glauben bedeutet Gott Recht geben. Gott hat Recht. beachten wir hier, dass sie nicht Johannes Recht gaben, sondern sie gaben Gott Recht. Gott Recht geben heißt, sich ihm unterwerfen in dem, was er sagt. Und das heißt Glauben. Das ist der Inhalt des biblischen Begriffes Glauben. Denn auch diese Leute damals bei Johannes, die ihre Schuld bekannten, die Taufe zur Buße taten, sie wurden ja nicht durch den reinen Akt des Taufens, des Untertauchens im Wasser gerettet, sondern auch sie wurden durch den Glauben an Gott gerettet und nichts anderes. Und das beinhaltet, wie Kim das richtig gesagt hat, immer die Buße. Glaube bedeutet immer Buße. Und so gab es auch solche, die sich nur äußerlich taufen ließen. Eben zum Beispiel die Pharisäer oder viele aus den Pharisäern, vielleicht nicht alle, ohne dass sie wirklich Buße taten und glaubten. Was für eine Vorschattung auf unsere Zeit, in der wir leben. Das ist unser Christentum, in dem wir heute leben. Das ist unser, ich meine nicht das reine Namenschristentum, ich meine das freikirchliche Christentum. Eine äußerliche Form. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie den äußeren Schein der Gottesfrucht oder der Frömmigkeit haben. Den äußeren Schein. Ja, natürlich, als Johannes da taufte, schon damals und auch heute noch, hat schlussendlich jeder Mensch das Recht, diesen Heilsplan Gottes zu verwerfen. Der Mensch hat die Möglichkeit zu beidem. Aber er wird die Konsequenzen auch ganz alleine zu tragen haben. Vor Gott ist jeder Mensch voller Sünde, voller Schmutz, voller Finsternis. Das ist ja nach dem menschlichen Maßstab überhaupt nicht so. Auch wir Christen denken oft überhaupt nicht so. Gibt es nicht große Unterschiede bei den Menschen? Gibt es nicht wirklich gute Menschen? Sie verwerfen zwar Gott, sie würden nie gläubig sein wollen, aber es sind gute Menschen. Wir staunen, was sie alles tun, ihre Haltung, ihr Charakter, ihr edler Charakter. Aber wir dürfen nicht vergessen, vor Gott ist jeder Mensch angefüllt mit Sünde und Ungerechtigkeit und Schmutz und Finsternis. Und kein Mensch hat die Möglichkeit, durch eigene Anstrengung, Einhaltung von Geboten, von selbst auferlegten Gesetzen, von einem hohen Standard für ein gutes Leben, sich dadurch vor Gott gerecht zu machen. Es ist unmöglich, weil Gottes Maßstab so ganz anders ist. Und das ist genau das, was diese Menschen hier bestätigt haben, die sich taufen ließen, ihre Sünden bekannten und Buße taten. Sie gaben Gott Recht. Darin, dass sie selber keine Gerechtigkeit in sich haben, dass sie voller Finsternis und Sünde sind. Sie gaben Gott Recht. Sie glaubten Gott. Viele Stellen, die darüber sprechen, die Zeit ist zu kurz, aber zum Beispiel Psalm 51, wo David das so eindrücklich bestätigt, in seiner Sünde, die er erkannte. Und er gab Gott Recht. Du allein hast recht. Und wenn du richtest, wenn du verurteilst, bist du vollkommen im Recht. Römer 3, das ist dieses wichtige Kapitel, das darüber spricht. Aber auch allgemein der Römerbrief, Römer 9 und 10, so wichtig, dort wird ja aufgezeigt, wie die Heiden, die das Gesetz nicht hatten, Gott erkannten und Gott glaubten, weil ihnen diese Tatsache aufging, dass sie verloren waren vor dem ewigen Gott und sie glaubten ihn. Aber das Volk, die Auserwählten, die Juden, insbesondere die religiösen Führer, und da leidet Paulus so, wenn er das schreibt, dort am Anfang von Kapitel 10. Wie wünschte er sich, sie würden gerettet. Aber ausgerechnet sie verwerfen ihn. Warum? Weil sie das Gefühl hatten, ich bin selber gut genug. Weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet hatten. Das ist ein anderer Ausdruck für Unglaube. Und Gott schlussendlich nicht glaubten, sich ihm nicht unterordneten. Welch eine Tragik. Es folgt jetzt hier im Kapitel 7 ein Abschnitt, der auf den ersten Blick wieder recht schwer zum Verstehen ist. Und ich lese Verse 31 bis 35. Und der Herr sprach, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, er aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Zum Verständnis dieses Abschnittes müssen wir jetzt unbedingt weiterlesen und die geschilderte Begebenheit ab Vers 36 wird uns sehr gut erklären, was der Herr Jesus gerade für Bilder gebraucht hat und für Aussagen gemacht hat. Und wie immer im Wort Gottes ist natürlich die Reihenfolge überhaupt nicht zufällig. Es ist auch so ein Geheimnis in den Evangelien, wo die chronologische Abfolge oft verschoben ist, aus ganz bestimmten Gründen. Und gerade bei Lukas hat es immer sehr wohl einen tiefen Grund, warum die Abfolge oft etwas anders ist als in den anderen zwei synoptischen Evangelien. Und hier ist so ein klassisches Beispiel dafür. Es erklärt uns so gut diesen schwierigen Abschnitt. Und so lese ich, ich möchte noch ein paar Punkte zu dem kommenden Abschnitt sagen. Es geht darin um drei Hauptpersonen. Nummer 1 ist ein Pharisäer. Ein Pharisäer namens Simon. Simon war damals ein äußerst häufiger Name, so wie Josef. Ein sehr häufiger Name. Simon von Kyrene, Simon Petrus. Dann auch war er im Hause Simons, der von Dämonen befreit wurde, heißt es an anderer Stelle. Und hier, dieser Pharisäer heißt auch Simon. Das ist Hauptperson Nummer 1. Dann Die zweite Hauptperson ist der Herr Jesus, der Herr und Meister Jesus Christus selber. Und die dritte Hauptperson ist eine Frau ohne Namen. Eine Frau ohne Namen. Aber mit einer ganz genauen Beschreibung. Auch durch den ganzen Abschnitt. Kurz zusammengefasst, eine Sünderin. Eine Sünderin. Und der Pharisäer, der erweist sich als typischer Vertreter dieses Geschlechts, von dem der Herr Jesus in unserem schwierigen Abschnitt spricht. Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Ein typischer Vertreter von diesen Menschen, die der Herr meint. Dieses Geschlecht, dessen Unbußfertigkeit und Bosheit der Herr Jesus so oft beklagt in den Evangelien. Der Herr Jesus selber erweist sich als Freund einer Sünderin. Kommenden Abschnitt. Wir müssen noch in Klammern zusetzen, einer bußfertigen Sünderin. Und er erweist sich genau das, was in Vers 35 beschrieben ist. Er erweist sich als diese Weisheit. Nämlich die Weisheit in Person. Und die Sünderin, sie erweist sich als echtes Kind der Weisheit. Echtes Kind der Weisheit. Das durch Glauben gerettet wurde und Frieden fand. Herrlich werden wir sehen. Diese Frau nämlich, ihr wurde ihre ganze Sündenlast auf einmal glasklar vor Augen geführt. Und sie ist innerlich total zusammengebrochen. Und sie war innerlich vom Zustand her plötzlich wie in einem Trauerzug. Wo man haargenau weiß, es gibt keine Hoffnung mehr für den Toten. Er ist tot. Es gibt keine Hoffnung, dass er wieder lebendig würde. So war der Zustand dieser Frau. Und sie wusste, dass sie selbst diese Tote war. Auf ewig verloren. Auf ewig verloren. Und so haben die Kinder Klagelieder gesungen in diesem Trauerzug. Und was hat sie getan? Sie hat geweint. Sie hat geweint. Und geweint. Und geweint. So ganz im Gegenteil zu Simon, dem Pharisäer. Ihm wurde aufgespielt und er hat sich nicht gefreut. Und es wurde ihm sein höchst beklagenswerter Zustand vor Augen gemalt. Und er hat nicht eine einzige Träne darüber vergossen. Ich lese ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich damals ja zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war. Da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Was für ein Bericht, für eine Begebenheit. Wir werden heute sicher nicht alles so Wichtige in diesem Abschnitt besprechen können. Aber wir mussten ihn lesen, weil dieser Bericht erklärt und verdeutlicht eben die Predigt Jesu in den Versen vorher so eindrücklich. Dort ab Vers 31. Ich möchte noch ein paar Punkte zu 31 bis 35 sagen. Wenn er sagt, dieses Geschlecht, der Begriff Geschlecht kommt ja häufig vor im Neuen Testament. Griechisch Genea, wir kennen das von Genealogie. 42 Mal wird es gebraucht im Neuen Testament, aber es hat nicht immer die gleiche Bedeutung. Der Kontext wird sagen, welche der möglichen Bedeutungen Genea, Geschlecht oder Generation hat. Und meist, am häufigsten wird er gebraucht, wie er hier gebraucht wird. Im Sinne von eine Generation oder Abfolge von Generationen von gleichartig ausgerichteten, gesinnten, geprägten, moralisch ausgerichteten Menschen. Und zwar eigentlich immer im negativen Sinn. Eine Generation geprägt von Sünde, Unbußfertigkeit, Rebellion gegen Gottes Wirken, Rebellion gegen seinen Heilsplan, gegen sein Wort. Und immer ist dieses Geschlecht, das damit beschrieben ist, ein sehr religiöses, wir könnten heute sagen, christliches Geschlecht. Menschen, die den Gott der Bibel, die sein Wort an ihren Bedürfnissen anpassen. Sie sind sehr religiös. Sie kennen die Bibel oft sehr gut. Aber sie passen sie an, so dass es für sie stimmt. Und ein weiteres Merkmal, sie sind zutiefst überzeugt, dass sie Gott dienen. Dass sie okay sind vor ihm. Dass sie sicher keine Bekehrung oder Buße oder Wiedergeburt brauchen. Zutiefst überzeugt. Und das macht sie zu der vielleicht am schwierigsten zu evangelisierenden Menschengruppe. Und das ist unsere Christenheit, unsere freikirchliche Christenheit heute. Schaut euch doch mal das Vorprogramm an von Explo 17 über den nächsten Jahreswechsel in Luzern, wie das stattfinden wird. Schaut euch doch mal ihre Hauptredner an und die Seminarleiter. Viele von ihnen sind mir sehr wohl bekannt. Wir haben einfach die spezielle Situation in unserem Leben gehabt, mit unserem Werdegang, dass wir einfach viele Christen, die heute so viel Geld in diesem Land kennen oder sogar persönlich kennen, Ursula und ich. Schaut euch mal das an. Ein großer Prozentsatz dieser Redner und Seminarleiter übrigens sind Katholiken. Oder Mystiker. Oder vom These. Die Expo ist initiiert von Freikirchen ursprünglich. Damit bekommen wir ein Bild, was der Herr Jesus meint. Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Weil es betrifft uns genau gleich. Es war nicht damals nur diese Generation dort. Es waren nicht nur diese unbußfertigen Juden. Oh nein, wir haben keinen Grund, irgendwie zu meinen, sie wären schlechter gewesen als unsere Generation. Ich möchte zu diesem Begriff in diesem Sinn im Lukas 9 lesen, Lukas 9, 41. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Oder Lukas 11, 29 bis 32, wo in jedem Vers der Ausdruck Genea, Geschlecht, vorkommt. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Bei weitem meinte der Herr Jesus mit diesem Geschlecht nicht nur seine Generation. Die zweite häufig gebrauchte Bedeutung von Genea ist in rein zeitlichem Sinn gemeint. Eben mehr Generation, in dieser Generation oder zu dieser Zeit finden wir Beispiele, Apostelgeschichte 13 und 15, wo zum Beispiel in einigen Bibeln das Wort sogar mit Zeit übersetzt ist und nicht mit Geschlecht oder Generation. In der Zeit Davids. In der Generation Davids zum Beispiel. Oder Epheser 3, im Kapitel 3 finden wir es zweimal mit dieser zeitlichen Bedeutung. In den zurückliegenden Genea, also Generationen, hat Gott und so weiter. Und ihnen war das Geheimnis der Gemeinde verborgen. Da hat es diese rein zeitliche Bedeutung. Nur das zum Begriff Geschlecht. Dann steht da im Vers 32 von den Kindern. Kinder spielen ja gerne Dinge, von denen sie wissen, dass sie für die Erwachsenen etwas ganz Wichtiges sind. Das ist euch allen sicher auch schon aufgefallen. Zum Beispiel heiraten. Heiraten. Da steht, sie haben gepfiffen, es steht eigentlich ursprünglich geflötet oder mit einer Pfeife gespielt. Das heißt, sie haben den Hochzeitsreigen nachgemacht. Damit die anderen auch den Hochzeitstanz tanzen. Das ist ein Bild dafür, sich von Herzen mitzufreuen. Sich von Herzen zu freuen. Oder sie haben Trauerzug, Begräbnis gespielt, die Kinder. Das heißt, Klagelieder gesungen. Und die anderen hätten weinen sollen dazu. Wie das eben geht auf einem Trauerzug. Vor allem damals. Und mit diesem Gleichnis sagt der Herr Jesus, dass dieses böse Geschlecht genau das, was angebracht gewesen wäre, zu tun, genau das nicht tat. Genau das, was nicht angebracht war, genau das taten sie. Anstatt sich zu freuen mit größter Freude darüber, dass nach Jahrhunderten des Wartens, der Verheißung, der Prophezeiungen, der zum Beispiel von Mose angekündigte große Prophet, ihr Messias, gekommen war, sich zu freuen mit allergrößter Freude, dass er Sünden vergeben konnte, murrten sie über ihn, verwarfen ihn, töteten ihn. Anstatt zu klagen und zu trauen über ihre eigene Bosheit und Sünde, rechtfertigten sie sich selber als gerecht und Gott wohlgefällig. Und zu den Versen 33 und 34 Johannes der Täufer, er hat Selbstbeschränkung vorgelebt. So eindrücklich vorgelebt. Das, was ja gerade für die Pharisäer immer etwas sehr Anziehendes hatte. Askese, Selbstbeschränkung, Selbstbeherrschung. Und wie hat Johannes der Täufer in Armut, in selbsterwählter Armut gelebt? Um Jesu willen schlussendlich. Um seiner göttlichen Berufung willen. Und damit um Jesu willen. Und da sagten sie, er hat einen Dämon. Und der Sohn des Menschen ist gekommen, das Reich Gottes zu verkünden, dass es da wäre. Sünder zur Buße gerufen. Und er verkündigte Rettung aus diesen Sünden und Frieden eben für den bußfertigen Sünder. Und da war er ein Fresser und Weinsäufer. Ein Freund eben, der Zöllner und Sünder. Und Vers 35, wir haben es schon angetönt, der Herr Jesus ist Gottes Weisheit in Person. Das sagt uns ja so eindrücklich auch 1. Korinther 1. Der Herr Jesus ist Gottes Weisheit. Diese Weisheit, die vor dieser Welt Torheit ist. Und wie wird es dort definiert? Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist Christus als gekreuzigt. Christus als gekreuzigt. Er ist diese Weisheit in Person. Die Kinder der Weisheit. Das meint ihr Leben, ihre Hingabe und Heiligung. Das heißt die sichtbare Veränderung ihres Lebens. Diese Kinder der Weisheit bestätigen, dass die Weisheit in allem Recht hat. In allem Recht hat. Johannes 3, Vers 33 sagt genau das. Wer aber sein Zeugnis, also den Herrn Jesus selber aufnimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer sein Zeugnis aufnimmt, wer an den Herrn Jesus glaubt, der bestätigt damit, dass Gott Recht hat. Und wir haben soeben von einem wunderbaren Beispiel eines solchen Kindes der Weisheit gelesen. Diese eindrückliche Frau. Und ich möchte noch einige Anmerkungen machen zu eben der Begebenheit ab Vers 36. Ich weiß nicht, was ihr denkt, warum hat dieser Pharisäer Simon, warum hat er den Herrn Jesus eingeladen? Ich denke, es gibt drei mögliche Gründe, es gibt vielleicht noch mehr, aber ich habe mir drei mögliche Gründe überlegt. Es könnte sein, dass er ein echtes Interesse am Herrn Jesus gehabt hat. Dass er vielleicht innerlich angesprochen wurde, überführt wurde. Denn er hat ihn vorher schon vielleicht oft gehört, Predigen gehört. Er hatte vielleicht ein echtes Interesse. Zweite mögliche Grund. Jesus von Nazareth war unterdessen sehr bekannt in dieser Gegend, können wir uns vorstellen. Ich bin sicher, das Tagesgespräch war, er war das Tagesgespräch unaufhörlich. Stellt euch vor, wenn solche Dinge passieren. Er war sehr bekannt. Er war eine sehr beliebte Persönlichkeit. Und der Pharisäer wollte einfach damit, dass er diese Persönlichkeit zu sich zum Essen einlud, sich selber etwas wichtiger machen. Dann die dritte Möglichkeit. Er suchte ganz nüchtern eine Gelegenheit, einen Fehler zu finden bei Jesus. Eine Schwachheit. Etwas gegen ihn zu finden. Gegen ihn in der Hand zu haben. Und wenn wir jetzt den Bericht gehört haben, dann können wir uns doch ziemlich sicher sein, dass es genau diese letzte Begründung war, warum er ihn eingeladen hat, die zweite und die dritte Begründung. Leider bestätigt der Bericht uns das über seine Motivation. Und was tut der Herr Jesus? Er kannte den Simon durch und durch. Er kannte seine Gedanken. Das ist keine Frage. Und stellt euch vor, er nimmt unter diesen Umständen die Einladung an. Wenn wir uns nur kurz vorstellen, vergegenwärtigen, was da passiert ist im Haus dieses Simon. Welch ein hoher Besuch hatte dieser Mann plötzlich. Jesus, Gott in Menschengestalt, nahm die Einladung bei ihm an zum Essen. Schon das ist fast unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. Die Frau war ganz offensichtlich stadtbekannt. Wahrscheinlich handelt es ja immer noch in Nein. Stadtbekannt. Als Sünderin, das wird wohl Prostituierte bedeutet haben. Und es wird auch so klar in diesem Bericht, sie hat nicht aus einem Moment heraus reagiert, aus irgendeinem emotionalen oder gar einem unreinen Impuls heraus. Nein, etwas ist passiert in ihr. Etwas ganz Dramatisches ist passiert. Es hatte eine Vorgeschichte. Sie wurde von diesem Wirken dieses Herrn Jesus, von seinen Predigen, innerlich total überführt über ihre Sündhaftigkeit, über ihr Leben. Und sie erkannte daraus, sie hat den richtigen Schluss gezogen, dass sie total und auf ewig verloren war. Jetzt in diesem Moment, so wie sie da war, total verloren war. Und das Handeln dieser Frau, das wir lesen hier, ist ein Handeln auch aus tiefster Verzweiflung. Und so dachte sie, was nehme ich mit? Jetzt habe ich eine Gelegenheit. Ich habe gesehen, wie er eingeladen wird, dort in das Haus geht. Und ich weiß, dass er dort sicher fassbar ist, weil sie Essen zu Tische legen. Und sie hat das Wertvollste, bin ich mir sicher, was sie hatte, geholt, mitgenommen. Ein Alabasterfläschchen. Alabaster, das ist ein Gipsstoff, gipsartiger Stoff, aus dem damals Gefäße gemacht wurden. Gefüllt eben mit Nardensalböl. Die Narde, eine Gewürzpflanze, hoch wertvolle Gewürzpflanze aus Indien. Sehr wertvolles Öl, wo man eben zum Salben ganz spezielle Momente oder Persönlichkeiten brauchte. Und aus tiefster Demütigung, als Ausdruck tiefster Unterwerfung unter den Sohn Gottes, nahm sie sich vor, mit diesem ihrem Wertvollsten, wenigstens seine Füße zu salben. Ich bin mir sicher, dass sie sich bewusst war, dass alle Leute sich noch mehr über sie ärgern und entsetzen werden, wenn sie das tut. Aber ihre Verzweiflung und die Angst über ihre ewige Verlorenheit waren einfach größer. Und als sie da hinten an seinen Füßen angekommen war, das Fläschchen öffnete oder aufbrach, in diesem Moment, da flossen nur noch die Tränen, als sie dort angekommen war. Und so, dass die Füße nass waren vor den Tränen. Wie sollte sie sie anders trocknen als mit ihren Haaren? Denn sie wollte ja eigentlich seine Füße salben mit der Narbe. Und ganz sicher hat sie unterdessen auch realisiert, dass die Füße des Herrn da am Tisch staubig waren. Staubig waren. Warum? Weil Simon ihm kein Wasser für seine Füße gegeben hat. Das ist auch eine Botschaft über das Herz dieses Simons. Geschweige denn, dass er ihm die Füße gewaschen hätte, wie das üblich war damals, wenn hoher Besuch kam. Geschweige denn, dass er ihm die Füße gewaschen hätte. Und dann ging sie noch weiter. Sie hätte gar nicht mehr stärker ihre völlige Buße und Unterwerfung zum Ausdruck bringen können, als das, was sie dann nachher noch getan hat. Sie hat, sagte Herr Jesus, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Sie hat genau das getan, was uns Psalm 2 so dringlich dazu aufruft. Wenn wir kurz aufschlagen, Psalm 2, dieser ganze Psalm passt ja sehr außerordentlich gut zu diesem Abschnitt, aber wir haben die Zeit nicht, das zu lesen. Diese Rebellion dieses Weltsystems, vor allem auch der religiösen Welt, gegen Gott, die sich zusammentun und sagen, komm, im Verband sind wir stärken. Und wir werfen diese Gesetze, diese Ketten, die dieser Gott auf uns legt. Wir zerreißen diese Ketten. Und wie Gott im Himmel thront und lacht über sie. Gott lacht auch heute. Er hat nicht nur über Israel gelacht. Er lacht auch über die heutige Christenheit. Nicht mit einem höhnischen Lachen. Wir wissen, wie sehr er, was es ihn gekostet hat, damit wir zu ihm kommen könnten, damit wir gerecht würden. Und was tun die Menschen auch heute, wie vielleicht nie zuvor, die es alles wüssten? Wir befreien uns von diesen Fesseln, von dieser Engheit, von dieser Striktheit. Wir sind frei. Und so sagt er in Vers 10, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und die hebräische Ausdrucksweise für küsst den Sohn heißt eigentlich genau das. Küsst die Füße des Sohnes, weil das war eben das Zeichen der tiefsten Unterwerfung. Nicht nur auf sein Angesicht vor jemandem sich zu beugen, sondern seine Füße zu küssen. Ich kann mir kein schöneres Zeugnis über einen Menschen vorstellen, als das, was diese Frau hier bekommt vom Herrn. Sie hat, seit sie hereinkam, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Wie viele Menschen damals haben auch nur annähernd den Herrn Jesus so behandelt wie diese Frau? Wie viele Menschen? Es kommt mir auch als eindrückliches Beispiel der Hauptmann von Kapernaum in den Sinn, mit einer ähnlichen Herzenshaltung. Aber sie waren rar. Sehr, sehr rar. Solch tiefe Liebe zu ihm auszudrücken. Solch eine tiefe Liebe. Und so salbte sie schlussendlich seine Füße. Welche Füße? Was für Füße hat diese Frau gesagt? Es waren die Füße Gottes. Die Füße dessen, der sich selbst zum Geringsten und zum Kleinsten gemacht hat. Und die Füße, welche nicht lange danach das Kreuz auf Golgatha trugen und unter dieser Last einbrachen. Diese Füße waren es. Diejenigen, die kurz darauf mit einem riesigen Nagel ans Kreuz geschlagen wurde, diese Füße hat sie gesalbt. Die Füße dessen, der für alle ihre Sünden bezahlt hatte, der den Tod besiegte, als er auferstand aus dem Grab. Vor dem Tod, wo sie sich so fürchtete, wo sie wusste, ich bin der Tod in diesem Trauerzug. Ich bin auf ewig verloren. Der Jesus hat sie erlöst. Sie hat ewiges Leben. Und die Füße dessen, der vor den Augen der Jünger emporgehoben wurde und in einer Wolke verschwand. Aber es waren auch die Füße dessen, den Johannes, der Apostel, dann auf Patmos noch einmal sehen durfte. Und er sah diese Füße ganz speziell. Und es wird dort beschrieben, sie waren wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Diese Füße, die Frau gesalbt hat, die Sünderin. Und später in der Offenbarung, Kapitel 10, Vers 1, nahm Johannes sie wahr, diese Füße, als Feuersäulen. Feuersäulen. Und genau so werden sie wieder zurückkommen auf die Erde. Glühend, glühend zum Gericht. Werden sie schon bald auf dem Ölberg stehen, gemäß Zacharia 14, 4. Ich habe mich gefragt, wo wird dann Simon sein, der Pharisäer? Er wird diese Füße sehr gut kennen. Wo wird Simon sein? Und wo wird diese Frau sein, die so deutlich ihre Sünde und Verlorenheit erkannt und zugegeben hat? Und wo wirst du sein in diesem Moment, wenn der Herr Jesus mit Füßen wie eine Feuersäule auf dieser Erde wieder sein wird? Wo werde ich sein? Der Titel habe ich diesem Abschnitt gegeben: Die Bußfertigkeit führt zur Liebe zum Herrn Jesus. Man könnte es nicht deutlicher erkennen aus der Begebenheit der Sünderin. Bußfertigkeit führt zur Liebe zum Herrn Jesus. Wie viel oft wünschen wir uns, dass wir den Herrn noch tiefer lieben könnten. Der heutige Abschnitt sagt uns, was der Schlüssel dazu ist. Wer hat denn den Herrn mehr geliebt? Und wir werden, so Gott will, das nächste Mal noch sehen, dass es nicht um die 500 oder 50 Denar ging. Simon gehörte wahrhaft nicht zu denen, die nur eine kleine Schuld gehabt hätten. Seine Schuld war riesengroß vor Gott. Riesengroß. Aber warum wurde der Sünderin diese riesige Schuld in ihrem Leben vergeben? Weil sie Buße tat. Echt, aufrichtig. Buße empfand. Und so wurde die Vergebung wirksam in ihrem Leben. Und so viele Menschen tun auch Buße. Aber sie hängen vieles hinten dran. Ist eigentlich gar nicht so schlimm bei mir. Es ist das und das und diese Umstände. Und wenn ich denke, die anderen. Das funktioniert ein Stück weit. Aber es wird das Maß unserer Liebe zum Herrn Jesus bestimmen. Wie viel wir zugeben von unserer Verlorenheit, Verdorbenheit, Sünde. Das gilt nicht nur für Ungläubige, die gläubig werden, es gilt auch für Gläubige. Das ist der Lebensstil der Nachfolge, der Lebensstil der Bußfertigkeit. Und das bestimmt, wie groß unsere Liebe zum Herrn Jesus ist. Lasst uns mit diesem Gedanken aufhören. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Beispiel dieser Frau ohne Namen, aber mit so einem Herzen, mit so einer Reaktion auf dein Rufen, auf deine Predigt, auf dein Wort, Herr. Wir danken dir für diesen Bericht in deinem Wort. Wir danken dir für das Vorbild, das sie uns gegeben hat. Und Herr, wir bitten, dass wir doch auch so eine Herzenshaltung haben dürfen. Dass wir die Liebe zu dir auch wachsen sehen dürfen in unserem Leben. Dadurch, dass wir deinem Wort in allem gehorchen wollen und darin erkennen, wie verloren wir sind, das zu tun. Wie nötig wir dich haben. Wie unfähig wir sind in uns selber. Herr, schenke du doch, dass wir neu die Liebe haben dürfen zu dir, so wie sie diese Frau gehabt hat. Entfache du diese Liebe in uns durch das richtige Bewusstsein, durch geöffnete innere Augen, wer wir sind und was du für uns getan hast. Wir danken dir, Herr. Ich möchte dich bitten für ein jedes Einzelne, für jedes Herz, jede Seele, dass du nachgehst, dass du sprichst und veränderst in uns, auch in mir, Herr. Ich habe so viel Veränderung nötig. Herr, erbarme dich, hilf du, gib du Gnade. Die Zeit ist so kurz, Herr, und du wirst wiederkommen. Und die Verdorbenheit dieser Welt ist so groß, aber du bist größer, Herr. Gib uns Gnade, auszuharren bis ans Ende und die Prioritäten richtig zu setzen. Herr, das Wertvollste dir zu geben, alles dir zu geben, hilf du einem jeden. Amen.